Ja, funktioniert es gut. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Casino Wien. Mein Name ist Erwin van Lambaert, den Generaldirektor von Casinos Austria AG und die österreichische Lotterien. Also Sie sind zu Gast eigentlich ein bisschen in unserem Haus heute, in unserem roten Raum. Ich finde es auch immer sehr schön. Also ich glaube, es gibt nur zwei von diesen Räumen in Wien. Eine in Hotel Sacher, an der anderen Seite von der Kärntner Straße und eine hier bei uns. Also herzlich willkommen. Wir sind heute hier beieinander, weil es eine Pressekonferenz gibt für die Bregenzer Festspiele. Und als Casinos Österreich sind wir schon seit 1980 ein sehr stolzer Partner für die so einen richtig wichtigen Festspiele hier in Österreich. Und wir haben unseren Vertrag schon verlängert, also nicht nur für 23, aber auch schon für 24. Weil es ist wichtig, wenn es um Kunst und Kultur geht, dass ein Partner auch wirklich beweist, Engagement dafür zu haben. Und das kann man nur eigentlich immer tun, wenn man langfristig, nachhaltig dabei ist. Und das machen wir gerne und das macht uns wirklich stolz als Unternehmensgruppe. Also warum dann eigentlich den Bregenzer Festspiele? Na, also wie Sie sind hier in ein Unterhaltungshaus. Natürlich, wir nehmen unsere Verantwortung, wenn es um Spieleschutz und so weiter geht. Aber am Ende des Tages ist auch Glücksspiel, gutes Restaurant, einen schönen Abend, einen schönen Mittag aus, hat natürlich immer etwas mit Unterhaltung zu tun. Entertainment und Kunst und Kultur unterstützen wir darum immer prinzipiell gerne als Unternehmensgruppe. Und die Bregenzer Festspiele macht eigentlich genau ein bisschen, was wir tun. Immer das allerhöchste Niveau in perfekter Balance versuche zu finden. Natürlich im ganz anderen Bereich, in ganz anderen Business, etwas ganz anderes, aber das Prinzip ist das gleiche. Und deshalb glaube ich, arbeiten wir so unglaublich gerne und auch gut zusammen. Und ich war letzten Jahr, ich bin ein Holländer, wie Sie wissen, bin seit einem Jahr jetzt in Österreich und letztem Jahr war ich zum ersten Mal bei den Bregenzer Festspielen. Natürlich bei der Butterfly, da hat es geregnet am ersten Abend, aber wenn man sieht, wie viele Gäste und Besucher zum Bregenz kommen, aber auch wie inklusiv die Gäste sind und wo sie alle herkommen, ist das wirklich unglaublich beeindruckend. Und deshalb unterstützen wir diesen Festival so unglaublich gerne. Das machen wir auf eine ganz originale Weise, glaube ich, weil nicht jeder in Österreich hat es immer einfach, sicher nicht in diesen doch herausfordernden Zeiten. Also wir haben als Casinos Österreich haben wir eine neue Initiative gegründet mit die Krebshilfe Österreich und wir wissen natürlich alle, wenn man krank ist, aber auch wenn man ein Familienmitglied von jemand ist, die sehr krank ist und Krebs hat, ist es nicht immer einfach natürlich, wieder besser zu werden und die Gesundheit wieder zurückzufinden. Und wir haben eine neue Initiative gegründet, zusammen mit Krebshilfe Österreich und unserem Kunst- und Kulturpartner. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eigentlich Gäste einladen, auch bei den Bregenzer Festspielen. Wir sind unglaublich stolz, dass wir das zusammen machen können. Also, dass sie für einige Stunden nicht ein bisschen krank sind, aber gesund und wirklich genießen können miteinander, von was Unterhaltung, Kunst und Kultur und eine Geschichte fühlen und die positive Emotionen fühlen wieder bedeutet. Das machen wir mit Burgtheater, sind wir auch ein solcher Unterstützer von Vereinigte Biene Wien und das machen wir in diesem Jahr auch bei den Bregenzer Festspielen und das macht uns stolz und das bedeutet ein bisschen, dass wir die Verantwortung auch dafür übernehmen. Also, diesem Jahr sind wir dabei, nächstes Jahr sind wir dabei und ich bin ganz sicher, dass wir vielleicht auch die Jahre danach wieder dabei sind, weil es ist so unglaublich wichtig, dass die Festspiele bleibt und immer wieder besser werden. Und da würde ich gerne ein Kompliment geben, auch in die anschließende Leitung. Das Team versucht wirklich jedes Jahr ein Programm zusammenzustellen, was wieder besser ist wie letztes Jahr. Also ich bin aufgewachsen in den Niederlanden, wie gesagt, und mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du es heute etwas besser machst wie morgen, dann ist morgen es noch erfolgreicher, aber auch noch schöner. Und das ist genau ein bisschen, glaube ich, das Motto, was auch für das Bregenzer Festspiele, also auch gilt. Herzlich willkommen. Super, dass Sie da sind. Wir unterstützen diesen Projekt gerne. Also wenn die Handys vielleicht jetzt auf still gehen, können wir wirklich anhören, was das Programm wird diesem Jahr. Ich freue mich unglaublich natürlich auf Anani in Inszenierung von Lotte de Beer. Wir kennen einander schon einige Zeit natürlich. Das ist die Eröffnung diesem Jahr. Aber was noch mehr auf die Bühne kommt in Bregenz, das hören wir natürlich gerne von diesen drei Gästen. Herzlich willkommen. Super, dass Sie da sind. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für diese sehr willkommene Einführung, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen bei Casinos, dem langjährigen Partner der Bregenzer Festspiele, und schön zu hören, dass es ähnlich weitergehen wird. Ich darf am Podium herzlich begrüßen die Intendantin der Bregenzer Festspiele, herzlich willkommen Elisabeth Sobotka, und die Regisseurin unserer diesjährigen Hausoper Lotte de Beer, herzlich willkommen. Ja, Elisabeth, wann immer wir in Wien das Programm präsentieren, ist es nicht mehr weit bis zum Start der Bregenzer Festspiele und quasi gefühlt morgen Probenbeginn. Gestern in einer Woche ist Probenbeginn im Haus. Wie ist die Stimmung bei den Bregenzer Festspielen und was tut sich momentan in der Intendanz im Festspielhaus?
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für diese wirklich schönen Worte, die auch zeigen, wie wichtig solche Partnerschaften sind. Und auf eine Besonderheit möchte ich noch hinweisen. Wir teilen ja einen Platz, den Platz der Wiener Symphoniker. Auf der einen Seite das Casino, auf der anderen die Seebühne. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne und gut gelebte Partnerschaft. Ja, uns geht's gut. Es ist herrlich hier neben der Regisseurin zu sitzen, die man am Montag dann wieder in Bregenz begrüßen kann. Wir arbeiten ja dafür, dass wir etwas auf der Bühne darstellen, dass wir ein Musiktheater zum Leben erwecken, und das ist jetzt wieder soweit. Es ist eine wirklich gute Zeit. Kann ich auch gleich eine Frage vorwegnehmen? Wir sind auch sozusagen entspannt, weil wir sehr gut verkauft sind. Natürlich, es gibt noch Karten, aber was wichtig ist, dass wir wissen, dass wir diesen Sommer gut abschließen werden und können jetzt schon wirklich noch nicht zufrieden, aber zumindest ruhig in die Saison gehen. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass auch in diesen schwierigen Zeiten, die auch nicht leichter werden, hat man das Gefühl, es wird alles immer komplizierter. Aber wir wollen unserer Leidenschaft am See frönen, und das ist großartiges Musiktheater, großartige Konzerte und großartiges Theater zu spielen.
Du hast immer gesagt, das Wunder Oper an diesem wundervollen Platz Bregenz mit seinen drei prototypischen Bühnen, Amphitheatralisches Open Air, klassische Guckkastenbühne im Festspielhaus und unsere Black Box, unser Experimentallabor, darüber hinaus noch das Konmarktheater. Seit deiner Intendanz wurde das Programm erweitert, dichter, vielfältiger. Elisabeth, wie würdest du die Bregenzer Festspiele charakterisieren?
Die Bregenzer Festspiele sind, wie Sie wissen, eine bürgerschaftliche Initiative gewesen, ein Jahr nach dem Krieg. Für mich immer noch unverständlich, dass damals der Wunsch nach Theater, Musik, Musiktheater so groß war in einer zerstörten Stadt. Und aus diesem Wunsch, aus dieser Vision hat sich ein für mich einmaliges Festspielgelände, würde ich es nennen, ergeben. Alles ist einerseits konzentriert rund um die Seebühne mit dem großartigen Festspielhaus, das auch und vielleicht sogar mehr als Veranstaltungsort für andere Dinge genutzt wird, aber als ideales Opernhaus gebaut ist. Und dort steht wirklich ein großartiges Opernhaus für die klassische Guckkastenbühne, wo wir heuer im Sommer mit Ernani eröffnen. Daneben die Werkstattbühne und natürlich das Zentrum des Ganzen, die Seebühne. Und alles hat sich aus diesem Wunsch entwickelt, wir wollen wieder Theater machen. Wir wollen uns wieder dem widmen, was auch den Kern des Menschen ausmacht, nämlich Kultur. Und das ist das Einmalige, weshalb ich auch glaube, dass zur Seele oder zur DNA der Festspiele die Vielfalt so bedeutend beiträgt. Natürlich könnte man überlegen, ja, man kann ja auch nur den See machen, aber die Stimmung, die Atmosphäre, der Gehalt, die Bedeutung ist geprägt von dieser unglaublichen Vielfalt, die Sie hier sehen, dass wir zeigen können innerhalb von 5 Wochen, was kann Musiktheater alles? Von der verrücktesten Produktion auf der Werkstattbühne bis zum großen Opern-Event, und das Wort nehme ich bewusst in den Mund, das ist es auf der Seebühne, soll es auch sein, von Madame Butterfly. Und das ist, ja, das ist, was Bregenz ausmacht. Und wir hatten das Glück, dass wir sehr, sehr gute Jahre haben, und dadurch konnte man auch das, ich würde sagen, komplettieren. Wir haben noch ein paar Dinge, die gefehlt haben, speziell für junge Menschen, dazugenommen. Wir haben das Theater wieder dazu geholt. Und jetzt ist es wirklich ein sehr kompletter, schöner, bunter Blumenstrauß.
Also ich habe es mal durchgezählt, es sind insgesamt 6 Musiktheaterproduktionen, eben Seehaus, Werkstattbühne, Opernstudio. Der See ist nicht alles, aber ohne See wäre wahrscheinlich alles nichts. Wir bleiben bei diesem einzigartigen Ort Seebühne. Dort eine Wiederaufnahmepremiere von Madame Butterfly, eine unglaublich akklamierte Produktion, im vergangenen Sommer ausverkauft. Bei vielen Vorstellungen Standing Ovations, was selbst bei den großen Erfolgen der Vergangenheit auf der Seebühne selten vorkam. Und du hast einmal erwähnt, also wir haben so eine Art Hattrick erzielt auf der Seebühne. Das Publikum war begeistert, die Kritiker waren begeistert, wir waren begeistert. Und dann noch, um diesen Hattrick noch sozusagen zu vergrößern. Und der Bühnenbildner hat den Opera Award bekommen, Elisabeth. Und was man auch noch dazu sagen muss, Madame Butterfly erstmalig auf der Seebühne. Ein Wagnis, ein Mut, der sich bezahlt gemacht hat.
Da kommen ganz viele Faktoren zusammen, unter anderem ein Team, das sich auf den See einlässt und das ganz bewusst den Ort in die Überlegungen auch des Stückes mit einbezieht. Es ist nicht so bei der Planung am See, dass wir ganz klar auf einen Regisseur, eine Regisseurin zugehen und sagen, machst du für uns Butterfly am See, sondern man beginnt das Gespräch und überlegt gemeinsam, welches Stück gehen könnte, speziell für dieses Team. Und natürlich habe ich die Liste, welche Stücke alle noch nicht am See waren. Und erstaunlicherweise gibt es da einige. Rigoletto war auch noch nie am See davor, bevor wir es vor Butterfly gemacht haben. Und im Gespräch mit Andreas Homoki und Michael Levin hat sich herauskristallisiert, dass für dieses Team Butterfly das Stück am See ist. Und man, wenn man jetzt das Bühnenbild sieht, versteht man auch warum. Ich habe noch nie ein einerseits so einfaches, so klares, aber so deutliches Bühnenbild gesehen, wie dieses Blatt Papier im See. Und Sie müssen sich vorstellen, bei der ersten Konzeption kam Michael Levin mit diesem Blatt Papier. Und wir waren einfach, ja, Wahnsinn, das ist natürlich die Idee. Einerseits so dieses alte, märchenhafte, die Geschichte aus einer anderen Zeit auf diesem Blatt Papier und andererseits so sorgfältig gearbeitet im Detail. Und dann kommt dazu, dass wir natürlich Dinge tun können, die kein anderes Theater tun kann, wie zum Beispiel die allerbesten Beamer, die es gerade im Moment am Markt gibt, einzusetzen. Das war auch eine lange Diskussion, weil wir gedacht haben, naja, ob das jetzt 30.000 oder 50.000 Ansilumen sind, das kann nicht so eine Rolle spielen. Es spielt eine Rolle. Und wenn Sie dieses Stück sehen, wissen Sie, es lebt vom besonderen Licht und das machen zum Großteil nicht die Scheinwerfer, sondern das machen die Beamer, die mit ihrer extremen Lichtqualität und Stärke mitleuchten können, weil sonst muss man bei einer Videoprojektion oft draufleuchten, damit man die Gesichter sieht und dann zerstört man eigentlich das Bild. Und das war für dieses Team, die haben wirklich gekämpft dafür und haben dann auch gesagt, wir haben dann gesagt, okay, wir sind auch bereit, diese Beamer, aber da müssen wir irgendwann einen Schlussstrich machen, weil das Budget, ja, aber glaubt uns, es kommt auf die Beamer an und recht hatten sie. Und solche Mitarbeiter braucht man, solche Künstlerkollegen, wo man auch ein Vertrauen aufbaut und sagt, ja, wenn ihr sagt, das muss sein, dann machen wir es auch und können es uns Gott sei Dank am See auch leisten.
Jetzt ist das eine Wiederaufnahmepremiere. Wie groß ist die Versuchung, dass man das ein oder andere hinzufügt, ändert? Oder bleibt man beim Motto Never change a running production?
Das ist sicher der Hauptgedanke, aber wir haben eine neue Besetzung. Also es wird sich alles ein bisschen durchmischen. Und das Wunderbare am Live-Theater ist ja, dass jeder Abend ein besonderer Abend ist, jeder Probentag ein besonderer Probentag ist. Es passieren immer wieder neue Dinge. Also wir werden grundsätzlich nichts ändern, aber es wird ganz sicher ein bisschen anders als letztes Jahr.
Dann schauen wir vom See ins Festspielhaus. Dort eröffnet Hernani die 77. Bregenzer Festspiele am 19. Juli. Und ich glaube, es gab ein Zusammentreffen mit einem Aha-Effekt, weil ihr hattet beide dieses Werk insgeheim am Wunschzettel, aber wusstet nichts voneinander, dass jede diesen Wunschzettel hat und dort Hernani draufsteht. Wie kam es zu dieser Werkwahl?
Ich mache das ganz kurz, weil dann lasse ich Sie erzählen, warum Sie das so liebt. Ich habe eine Leidenschaft für Hernani, die mich schon sehr, sehr lange begleitet und habe mir nicht gedacht, dass ich irgendwann einmal in meinem Leben einen Regisseur, eine Regisseurin finde, die diese Leidenschaft teilt. Weil zugegebenermaßen, die Geschichte ist schwierig. Ist schon Troubadour, merkwürdig und kaum zu erzählen. Kann man das auch bei Hernani nicht? Und da geht es halt um was anderes. Da geht es um diese unglaublich starken Gefühle, die im Moment wirklich auf der Bühne aufbrechen. Ohne Frage, ohne auch zu viel zu erklären. Es ist, wenn man jungen Verdi, also die frühen Verdi-Opern mag, dann mag man diese direkte Drastik der Oper. Ich habe das erste Mal gesehen in Fitzcarraldo, in dem Film von Werner Herzog, und war so fasziniert, dass ich bis am Schluss sitzen geblieben bin, schauen, was ist das für eine Musik, und seit damals begleitet mich die Leidenschaft. Und dann saßen wir nach unserer Produktion Mosè in Egitto und haben über Stücke philosophiert. Und ich habe gesagt, naja, ich habe so einen Traum, den wird nie irgendjemand machen, sagt Lotte, habe ich auch, Hernani. Und ich, wie bitte, woher weißt du das? Und deshalb sitzen wir beide heute hier und ich freue mich, von dir zu hören, was dich an Hernani fasziniert.
Lotte, wie kam Hernani auf deinen Wunschzettel?
Es ist eine eigentlich witzige Geschichte, dass ich mit Avial Kam zusammensaß und er hat so ganz ernst und überzeugt gesagt, du bist ein frühe Verdi-Regisseurin. Damals hatte ich noch nie Verdi inszeniert und wusste gar nicht, aber ich habe das irgendwie geglaubt und gedacht, was hat Verdi dann früh so geschrieben? Und bin dann total verliebt geworden in Hernani, um zwei Gründe eigentlich. Erstmal die Musik. Es ist fantastische Musik, sehr theatralische Musik und es bewegt sich die ganze Zeit zwischen Buffa und Drama, zwischen totales Entertainment und hohe Kunst. Und ich finde, wenn man das Leben anschaut, ist es auch oft so eine Mischung. Man kann nicht, also man muss lachen über das Traurige und kann sich sehr, sehr, sehr traurig fühlen über etwas, was eigentlich glücklich und komisch ist. Das hat für mich sowas mit dem Leben zu tun. Verdi kann echte Gefühle nehmen und die irgendwie so ausvergrößern und so radikal befreien von aller Kleinkram, dass man denkt, ja, das, was ich jetzt höre, darum geht es mir. Zweitens die Geschichte. Sie ist eine total imperfekte Geschichte. Victor Hugo wollte, glaube ich, ein Cash-Cow schreiben, ein Entertainment-Story und hat vergessen, oder ich glaube, es war ihm egal, ob das irgendwie Logik hatte oder Realismus oder Naturalismus. Und ich finde aber, imperfekte Geschichten erzählen oft so gut über uns imperfekte Wesen. Diese kleine imperfekte Wesen, die geboren werden und das Gute erreichen wollen, aber irgendwie immer zwischen sich selbst und das Nirvana stehen. Und das berührt mich.
Jetzt ist es ja, es geht ja um große Ideale, Freundschaft, Ehre, Liebe, die aber sozusagen immer wieder zerstört werden. Was fasziniert dich an dieser Thematik?
Na genau dass alle sprechen über Ehre, über wie man gut leben muss, über das Glück, über Liebe, über Freundschaft. Und alles, was sie machen, ist Rache und Blutvergießen und Selbstmord und Duell und Tod. Und genau diese Diskrepanz, die so extrem ausarbeitet ist in diesem Stück, zeigt, glaube ich, dass was wir oft machen als Menschen, dass wir sprechen über das Ideal, dass wir Konstrukte machen, Ideologien, Luftschlösser. Und während wir so streiten für das Ideal, vergessen wir komplett, um gut zu leben. Naja, das.
Ja. Kannst du uns einen Blick durchs Schlüsselloch gewähren, wie du diese imperfekte Story sozusagen perfekt auf die Bühne bringen willst?
Müssen wir nochmal schauen. Aber das Erste, was wir sehen, ist ein, a globe. Globus? Ja, so eine ja, eine schwarz verbrennte Planet mit kleinen Menschen, die drauf liegen. Die Figuren, die so aus Waiting for Godot kommen könnten. Und ein davon ist Hernani, unser Held. Und seine Kumpels stehen auf und sagen, Hernani, wir mögen dich so, wir werden für dich sterben. Das ist schon interessant, ne? Dass das erste Gedanke ist. Nicht, wir wollen zusammen gut leben, sondern wir werden für dich sterben. Und langsam in die erste Szene versteht man natürlich, worum es geht. Er ist verliebt, er ist aber, naja, hat Probleme. Sie werden ihn unterstützen. Und während dieser ersten Szene bauen sie für ihn ein Podest, ein weißes Podest mit so einem Hintergrund.
Leute, das ist nicht Konzeptionsgespräch.
Nee, sorry. Okay, gut.
Ja. Nein, nur wegen dem Verrat.
Ich mache nicht alles hin. So. Aber während das Stück ist das kleine Podest, wächst aus in viel größere Luftschlösser, die aber so teilweise von Pappe und Papier gemacht sind und die während die Szenen zerrissen werden. Also man sieht das Potenzial und dann danach sieht man die totale Zerstörung. Und das macht, glaube ich, riesig viel Spaß.
Du hast erwähnt, Warten auf Godot, du siehst auch viele Parallelen zwischen diesen beiden Stücken thematisch.
Ja, warum? Warum? Ich glaube, weil Waiting for Godot so über das, wenn man alles wegnimmt, was das Leben so wichtig und schön und konzeptionell macht, dann bleibt übrig der imperfekte Mensch, der auch nicht so genau weiß, was er dort machen muss. Und in dieses imperfekte Stück ist das genau der Fall. Ja.
Du hast einmal erwähnt, dass du eigentlich deine Kreativität und deine Ideen dann voll entfalten kannst, wenn du vor einem Problem stehst. Ja. Also du, sozusagen, du arbeitest dich dann ab und hast plötzlich diese zündende Idee. Kannst du noch beschreiben, sagen, wie dieser Prozess war, bis diese Idee, die du jetzt gerade geschildert hast, das Regiekonzept, wie funktioniert dann dein Arbeitsprozess, dein Kreativprozess?
Ja, tatsächlich, dass man das Libretto nochmal durcharbeitet und denkt, warum habe ich das Elisabeth gesagt? Das kann man nicht inszenieren. Und dann nur gedacht, was der sagt, ich will dich beschützen, weil du bist mein Gast und deshalb werde ich mit meinem Leben bezahlen, um dass der Armee dich nicht umbringen kann, aber dann drei Szenen später will er ihn töten und macht das auch was. Und dann hat man irgendwie ganz klar, wie alle Imperfektionen, wo die genau liegen. Und dann fängt man an, okay, was muss ich dann zeigen, um diese Geschichte rauszuholen? Zerstörung. Was kann man zerstören auf einer Bühne, wenn man ein schönes Bühnenbild? Nein, ich will kein schönes Bühnenbild. Ich will nur Papier. Ich will, dass alles zerrissen wird. Und was brauche ich noch? Blut. Ich will ganz viel Blut. Und ich glaube, mit dieser Sache und Waiting for Godot bin ich dann zu Christoph Hetzer, Bühnenbilder, gegangen. Und er hat gesagt, wie? Du willst kein Bühnenbild, sondern nur Papier, das du reißen kann, und Blut. Und dann haben wir natürlich debattiert und viel philosophiert, und dann sind wir irgendwann auf diese Globus gekommen und auf diese wachsende Luftschlösse.
Vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Hernani im Festspielhaus, Premiere am 19. Juli mit der Eröffnung der 77. Bregenzer Festspiele. Die Wiener Symphoniker werden dirigiert von Enrique Mazzola, Residenzdirigent der Bregenzer Festspiele. Elisabeth, er ist viel beschäftigt im kommenden Sommer, nicht nur im Haus, sondern auch am See. Wie kamst du der Idee, Enrique als Residenzdirigent zu ernennen?
Weil er beide Orte mit so viel musikalischer Inspiration und natürlich auch Qualität erfüllen kann. Man muss sich auf den See einlassen, das ist ganz anders. Das Orchester ist im Haus, man hat keinen direkten Zugriff. Allen fehlt das Publikum im Rücken. Das ist ganz erstaunlich, dass das alle Dirigenten sagen. Man muss sich daran gewöhnen, dass man im Rücken kein Publikum hat. Und trotzdem muss man ganz, ganz hohe Maßstäbe anlegen. Es ist nicht so, dass man, weil verstärkt wird, kann alles ein bisschen schlamperter sein. Es ist genau andersrum leider. Es muss alles noch präziser, sowohl von der Dynamik als von der Rhythmik, auch von der Tongebung der Sänger sein. Und er hat sich da wirklich mit ganz großem Werf und Begeisterung auch hineingelassen. Er hat ja im Haus begonnen mit einem Konzert. Und so hat sich eine wirklich sehr enge Zusammenarbeit entwickelt, die ganz logisch eigentlich im Conductor in Residence gemündet ist. Und natürlich spielt es eine Rolle, dass er, wahrscheinlich gibt es kaum einen besseren Dirigenten für Hernani als Enrique Mazzola. Also das ist wirklich eine Traumpaarung aus meiner Sicht für dieses Stück.
Wir bleiben noch einen Moment im Festspielhaus und schauen ganz kurz in den Sommer 2024. Dort Tancredi als deine letzte Produktion, bekanntermaßen Elisabeth Sobotka wechselte an die Staatsoper nach der Saison 2024. Tancredi, ein paar Worte zum Werk, wieso diese Entscheidung?
Ja, dass ich eine Schwäche für den tragischen Rossini habe, ist ja spätestens seit Mosé bekannt. Und er gehört auch für mich, sagen der Zusammenhang Rossini, Verdi, die bauen natürlich aufeinander auf. Und in dieser Oper hat Rossini aus meiner Sicht einige der schönsten Musiken, die er überhaupt je geschrieben hat, geschrieben. Auch ein sehr abstruses Libretto mit Kreuzzug und Krieg will man, wie es ist, nicht auf die Bühne bringen. Es gibt so Stücke, wo man sagt, heute kann ich das nicht eins zu eins einfach jetzt sozusagen historisch auf die Bühne bringen. Und ich habe in Jan-Philipp Kloger einen Regisseur gefunden, der war nicht so begeistert von Anfang an. Der hat gesagt, ob ich das knacken kann, dass ich das Gefühl habe, dass ich dieses wirklich sehr martialische, natürlich auch ein bisschen sagen, männerbündelnde und kriegstreibende Stück. Und er hat eine geniale Konzeption gefunden. Und ich freue mich sehr, dass wir nächstes Jahr dann mit ihm Tancredi auf die Bühne bringen. Und ich freue mich auch, dass Yi-Chen Lin, die jetzt die zweite Dirigentin von der Butterfly am See ist, dann in Tancredi dirigieren wird. Und wenn Sie das Stück nicht kennen, Sie werden sich verlieben.
Also 2024 Tancredi als Oper im Festspielhaus in der letzten Saison von Elisabeth Sobotka als Bregenzer Festspielintendantin. Wir schauen zur Werkstattbühne, unserer Black Box, unserem zeitgenössischen musiktheatralischen Labor mit einer Uraufführung und einer Erstaufführung, Elisabeth.
Auch da versuchen wir, die Möglichkeiten auszuloten, wie eine Oper oder ein Musiktheater heute ausschauen kann. Was sind die Möglichkeiten, die gerade in der Werkstattbühne unglaublich groß sind, und wir haben zwei auch sehr unterschiedliche Stücke ausgewählt. Einmal die Uraufführung, die Judith von Shimoda von Fabian Panisello in Kooperation mit der Neuen Oper Wien. Diese Kooperation begleitet uns auch schon sehr, sehr lange. Wir haben tolle Projekte auf die Beine gestellt und deswegen freue ich mich sehr, dass wir auch heuer wieder mit diesem Stück eine Zusammenarbeit gefunden haben. Geht auf einen Text von Brecht zurück. Brecht hat im finnischen Exil eine japanische Geschichte in englischer Übersetzung gefunden, die ihn sehr bewegt hat, weil das Thema ist, eine Frau, ganz kurz, opfert sich für die Gesellschaft, also in Japan, für den amerikanischen Konsul. Die Gesellschaft ist froh, freut sich, aber verstoßt sie, weil sie macht lauter Dinge, die sie eigentlich nicht tun darf. Also wirklich ein urbrechtsches Thema. Passt unglaublich gut als Ergänzung zu Madame Butterfly, eine ähnliche, aber sehr harte, reale Geschichte. Und auch da, es gibt so Momente, wo dann der Spielplan zusammenwächst, wie ein Gewebe, sage ich oft. Fabian Panisello saß nach seinem Stück hier, Trois Rois Marche, Und wir haben überlegt, was er machen könnte, was wir gemeinsam machen könnten mit Walter Kobera und der Neuen Oper Wien. Und er hat gesagt, er hat ein Stück, das fasziniert ihn, der Text, er kann es gar nicht so genau erklären. Judith von Shimoda, ich habe mir das angeschaut, das passt perfekt zu Butterfly, das machen wir. Das ist sozusagen die mehr oder weniger klassische Literaturvertonung mit der sehr farbenreichen und spannenden Musik von Fabian Panisello. Und das andere Stück ist The Faggots and the Friends Between Revolutions. Die beiden Macher des Stücks, Philip Venables und Ted Huffman, gehen auf ein Buch aus San Francisco der 70er Jahre zurück mit diesem Titel, Faggots and the Friends Between Revolutions. Und Larry Mitchell und Ned Astor haben gemeinsam ein Buch für die schwule Community in San Francisco der 70er Jahre kreiert. Wenn Sie das Buch mal in die Hände kriegen, unglaublich tolle Zeichnungen von Ned Astor. Und es ist eher ein Pamphlet oder also ein Text, unterschiedliche Texte. Und es geht darum, dass, deswegen Between Revolutions, am Anfang war die Welt perfekt, alles war in Ordnung. Da waren die Geschlechter ausgeglichen, es war auch egal, Mann, Frau oder dazwischen. Dann kam natürlich das Patriarchat. Das Patriarchat, die erste Revolution, hat dieses Glück zerstört. Und jetzt warten und arbeiten alle gemeinsam an der nächsten Revolution. Es ist ein Auftragswerk von Manchester Festival, Aix-en-Provence und den Bregenzer Festspielen. Sie haben am Montag angefangen zu probieren und wollen einerseits natürlich dieses Buch als Grundlage, aber auch eine heutige Sicht auf die Dinge gemeinsam mit dem unglaublich diversen Ensemble entwickeln. Und es wird auch eine Mischung aus Revue, Musical, Barockoper. Also es wird wahnsinnig unterhaltsam, aber mit sehr, sehr viel Tiefgang, weil beide, Philip Venables und Ted Huffman, auch die persönlichen Geschichten der Mitwirkenden, diesen Geschichten in dem Stück Platz geben wollen.
Ich hatte es eingangs erwähnt, seit der Intendanz von Elisabeth Sobotka haben sich die Bregenzer Festspiele programmatisch ungemein weiterentwickelt, mit nicht nur großen Erfolgen am See, sondern auch neuen Programmreihen. Eins davon ist das Opernstudio, ein Lieblingsprojekt seit 2015 im Programm der Bregenzer Festspiele und im kommenden Sommer mit einem ganz schönen Brocken, den die jungen Sängerinnen und Sänger zu bewältigen haben, Elisabeth.
Da haben wir sagen, den ersten Schritt in die Probenphase schon hinter uns. Wir hatten im Februar eine unglaublich schöne Masterclass mit Brigitte Fassbender. Und der Moment, wenn eine junge Sängerin, Katie Ivanishin, gemeinsam mit Brigitte Fassbender über dieses Stück reden kann, nachdenken kann und dann singt sie und Brigitte Fassbender gibt ihr, man kann gar nicht sagen Tipps, sondern nimmt sie an der Hand und führt sie durch diese wirklich wahnsinnig schwere Rolle für eine junge Mezzosopranistin. Und wie wir alle wissen, Brigitte Fassbender war eine der allerbesten davon. Und das nächste unglaublich bewegende Ereignis war Jana Fetten, eine junge Regisseurin, die bei uns vor zwei Jahren im Kosmos Theater eine Theateraufführung inszeniert hat, wird dieses Stück inszenieren, weil sie arbeitet so eng und so intensiv mit den Schauspielern, dass ich gedacht habe, gerade für junge Sänger könnte es ganz besonders viel bringen, wenn eine so auf das zwischenmenschliche Ausagieren konzentrierte Regisseurin dieses Stück begleitet. Und dann saßen Brigitte Fassbender, die ja auch selbst inszeniert, und Jana Fetten gemeinsam in unserer Kantine und haben sich über das Konzept ausgetauscht, wie man das sehen kann. Weil natürlich Jana Fetten schon auch ein Problem mit Werther hat und den jetzt der Hauptfigur und den nicht nur als den romantischen Helden sieht, sondern eigentlich als echt klassischen männlichen Erpresser. Wenn du mir nicht gibst, was ich will, dann bringe ich mich um und dann hast du den Scherben auf. Jetzt sehr verkürzt gesagt. Sie sieht das ein bisschen kompletter und komplexer. Aber wie die beiden darüber philosophiert haben und wie Jana Fetten und Brigitte Fassbender eine gemeinsame Idee zu dem Stück entwickelt haben, war wunderbar. Dazu kommt Claire Levachet als Dirigentin im Kornmarkttheater und das freue ich mich wahnsinnig, weil das ist ein Stück, das wird speziell die drei jungen Sänger von Charlotte, Werther und Albert ihr Leben lang begleiten. Und das war die Grundidee mit dem Opernstudio, große Stücke in sozusagen perfekten Setting für junge Sängerinnen und Sänger, die erstmals eine Rolle ausprobieren, zu etablieren und ihnen damit wirklich auf dem Weg in eine Karriere etwas mitzugeben.
Und dass diese Karriere tatsächlich funktionieren kann, beweisen schon die Bregenzer Festspiele allein. Einige dieser jungen Sängerinnen und Sänger haben es tatsächlich auf die großen Bühnen geschafft. Elisabeth, was geht da in der Intendantin vor, wenn sie sieht, dass das eine Idee sozusagen nicht nur als Inszenierung funktioniert, sondern dass da tatsächlich eine, naja, Nachwuchsschmiede, hört sie, das ist vielleicht das falsche Wort, aber dass dort sogar ein Nachwuchs herangebildet wird, der brilliert und sich auch profilieren kann.
Man ist persönlich einfach stolz, wenn man dann zum Beispiel in Berlin in der Oper sitzt und die Fricka Annika Schlicht hört, die großartig ist und die hat bei uns 2015 als Dorabella im Opernstudio mitgewirkt oder auch eine kleinere Rolle in Zürich. Unsere Sängerin Rosina, jetzt muss ich mit dem Vornamen aufpassen. Gregorian, aber jetzt weiß ich, muss ich.
Da kann ich dir gerade nicht helfen.
Svetlana, weiß ich. Ich hat dort gerade jetzt war, hat Ted Huffman in Zürich Romeo und Juliette inszeniert und da hat sie großartig den Stefano gesungen und dann ist man einfach total bewegt, stolz und glücklich. Gleichzeitig nutzen wir die jungen Sängerinnen und Sänger natürlich auch für unsere Produktionen in Bregenz und Talentschmiede ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass da ein Samen sozusagen ausgesät wird, der weiter wächst, das ist wahnsinnig schön zu sehen.
Gewachsen ist in den vergangenen 77 Jahren auch eine ganz besondere Partnerschaft. Es ist die längste Partnerschaft, wahrscheinlich nach den Casinos, nach der Partnerschaft mit Casinos aus, der nämlich die Partnerschaft mit den Wiener Symphonikern. Du hast es eingangs erwähnt, 1946 in diesem Nachkriegsjahr, wo die Menschen nicht wirklich genug am Teller hatten zu essen, dass so eine groteske Idee entsteht, nämlich Kultur zu machen. Damals schon 1946 war ein ganz besonderes Orchester zu Gast, nämlich die Wiener Symphoniker, die nicht nur am See und im Haus musizieren, sondern auch die traditionellen, großartigen Orchesterkonzerte spielen. Einen kurzen Überblick, ohne dass wir jetzt ins Programm, ins Detail einsteigen müssen.
Ja, da möchte ich auch eigentlich eher auf diese wirklich fruchtbringende Partnerschaft hinweisen. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich ein Orchesterapparat komplett für den Sommer nach Bregenz begibt. Das ist ja wirklich eine sehr tiefe Partnerschaft, die davon lebt, dass die Musikerinnen und Musiker dort auch gern sind. Es kann ja nicht sozusagen wie eine Pflicht sein. Und es ist wirklich Kür. Wir haben ganz wunderbare Konzerte dort. Wir haben auch wunderbare Dirigentinnen und Dirigenten. Oma Meyer-Welber wird kommen. Marie Jacot macht ein Konzert und Dirk Kaftan macht ein Konzert. Das ist wirklich eine sehr, sehr enge und gelebte Partnerschaft. Und wir haben ein zweites Orchester, das ist das Symphonieorchester Vorarlberg, die auch ein Konzert machen. Also es ist wirklich eine unglaublich fruchtbringende Zeit in Bregenz, wo das alles zusammenkommt, was unterm Jahr an anderen Orten vorbereitet oder auch mitgedacht wird.
Die Festspiele hatten schon vor Monaten begonnen sozusagen mit dem Gastspiel des Burgtheaters. Wir hatten jetzt vor zwei Wochen war es, eine wunderbare Kinderproduktion im Festspielhaus. Und es gibt im kommenden Sommer noch zwei großartige Produktionen. Das eine ist eine Freinui-Inszenierung oder Produktion. Und das andere, Elisabeth, ist auch etwas, was man nicht wirklich klassifizieren kann, glaube ich.
Meinst du jetzt das Deutsche Theater oder meinst du?
Boccabella.
Ah, okay, aber jetzt sage ich noch das Deutsche Theater. mit dem Deutschen Theater gemeinsam haben wir die Tradition wieder etabliert, dass Schauspiel im Sommer in Bregenz stattfindet. Heuer im Sommer der Zerbrochene Krug und schon, wie du gesagt hast, zu Ostern war das Burgtheater zu Gast. Und die zwei Produktionen, auf die du ansprichst, das eine ist Franui mit Florian Bösch und Niki Habian machen die Schöne Müllerin in einer sehr anderen, bewegenden Art und Weise. Und was mich sehr freut, Florian Bösch ist überzeugt, der bringt sich am Schluss nicht um. Und das finde ich ja wirklich eine neue, wichtige Sicht auf dieses Werk, weil wenn man es nur von der depressiven Warte her betrachtet, geht wirklich etwas verloren. Und so kommt ein neuer, auch ein Funken Hoffnung dazu. Und das andere Projekt ist sehr, sehr regional gedacht und international aufgestellt. Es gibt einen wunderbaren Vorarlberger Bratscher, Klaus Christer, der eine Initiative auf die Beine gestellt hat oder mit einer Initiative in Südafrika ein Streichorchester auf die Beine gestellt hat mit jungen südafrikanischen Musikerinnen und Musikern, Bochabela. Und die haben wir eingeladen, bei uns im Festspielhaus eine Mischung zu machen zum Thema Trauer. Und zwar wird das Mozart-Requiem südafrikanischen Trauergesängen gegenübergestellt. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Projekt, wo diese jungen Menschen auch mit einem Chor aus Vorarlberg, mit Voices und Musikerinnen, Musikern aus Vorarlberg zusammenkommen und hier bei uns ein Projekt auf die Beine stellen, das dann auch weiter ans Rheingauer Musikfestival geht.
Also zwei wunderbare Produktionen, die Teil dieser insgesamt 80 Veranstaltungen sind während dieser 5 Sommerwochen lang. Lotte, kommende Woche ist es soweit, die Proben beginnen. Wie fühlt man sich momentan? Wie ist es sozusagen? Ist das alles so durchgetaktet? Oder andere Frage, du hast den Kreativprozess vorher beschrieben. Wie viel Platz bleibt überhaupt noch während des Probenprozesses für Kreativität? Oder ist das eh schon alles sozusagen vorgegeben durch die konzeptionellen Überlegungen?
Ich fühle mich so, wie ich mich immer fühle, eine Woche vor Probenstart, dass ich denke, ich kann das nicht. Ich hoffe, dass etwas passiert, damit ich nicht muss, weil jetzt werden alle ausfinden, dass ich gar nichts kann. Auf die andere Frage. Es passiert ganz viel. Natürlich bereitet man das so gut vor, wie man kann. Das muss man auch in der Oper. Aber oft habe ich eine vorbereitete Szene, dann habe ich einen Sänger, und der macht schon in Tag 3 was anderes, als ich mich bedenken haben können, aber das ist viel besser. Und deshalb verändert man die Ideen. Natürlich in einem Rahmen, aber das ist das Schönste überhaupt. Das ist Zusammenspielen wie Kinder. Und dabei wird man immer wieder überrascht.
Wir lassen uns überraschen, was am 19. Juli auf der Bühne zu sehen ist.
Jetzt ist mir der Name eingefallen. Svetlana Stojanova. Ist auch hier im Ensemble.
Wir haben es bei der Begrüßung gehört, uns verbindet auch das Streben nach Qualität. Für die Bregenzer Festspiele gilt das auf der Bühne und ich glaube, was dort gelingt ist, dass Qualität und Quote in Bregenz kein Widerspruch sein müssen. Im Gegenteil, du hast vom im besten Sinne Opern-Event auf der Seebühne gesprochen. Elisabeth, wie ist dann, wenn es gibt, diese Zauberformel der Bregenzer Festspiele oder der Seebühne, wie könnte man sie in Worte fassen? Schwierige Frage, ich weiß, aber kannst du es versuchen?
Nein, es gibt einen Moment, da spürt ihn jeder. Und zwar ist das, wenn fast 7000 Leute jetzt nach dem Umbau auf der Tribüne, glaube ich, nur noch 6820 Leute auf der Seebühne sitzen und in der Erwartung der Vorstellung sagen, wie ein Mensch einatmen und warten und dieser Moment der Spannung und dieses die Kommunikation, die da entsteht zwischen 6800 Leuten und der Bühne, dieser Moment, jetzt gehen wir den Pakt ein, dass wir 2 Stunden gemeinsam auf einer anderen Welt sind oder in einer anderen Welt sind. Dieser Moment ist der natürlich am See noch eine ganz andere Dynamik entwickeln kann, nicht nur durch die Menge der Menschen, es ist im Freien, es ist jeder Abend nicht nur durch die mitwirkenden anderen, sondern auch anders, sondern auch durch das Wetter, wie der See ausschaut, wie der Himmel ausschaut. Es ist eine ganz spezielle Atmosphäre und Stimmung und die kann man wirklich spüren. Man fast jeden Abend, wenn wir oben stehen und auf die Tribüne schauen, kommt dieser Moment der Ergriffenheit, wo man sich denkt, ja, dafür machen wir es, um diese Menschen mitzunehmen für diese 2 Stunden in dieser Welt.
Das waren fast schon perfekte Schlussworte für diese Pressekonferenz. Ich darf an dieser Stelle unseren kaufmännischen Direktor Michael Diem entschuldigen, der krankheitsbedingt absagen musste auf der Einladung. War er vermerkt, aber eben krankheitsbedingt nicht anwesend. Noch ein Hinweis zu der von Elisabeth Sobotka genannten Zahl. Momentan läuft eine Festspielhaussanierung, die nach der kommenden Saison fortgesetzt wird. Die Platzkapazität auf der Seebühne verringert sich dadurch leicht. Wir haben 6.659 Plätze in Zukunft. Das sind rund 200 weniger. Geschuldet ist dieser Umstand eben Fluchtwegen und dass wir mehr Plätze für Rollstuhlfahrer anbieten. Das nur noch am Rande erwähnt. Sie haben jetzt so vorhanden die Möglichkeit für Fragen, so welche vorhanden sind. Gut, dann haben wir alles erzählt und Ihnen hoffentlich richtig Lust und hoffentlich richtig Lust auf den 77. Bregenzer Festspielsommer gemacht. Ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen in 6 Wochen spätestens bei den Bregenzer Festspielen. Darf mich herzlich bedanken am Podium. Vielen Dank, Lotte de Beer, für diese wunderbaren Einblicke in Hernani und vielen Dank, Elisabeth Sobotka. Herzlichen Dank.